Ja, die haben, glaube ich, wirklich passend rausgesucht, diese Stellen. Weil wir wirklich so ein Beispiel der Medienphysik nicht hatten. Ist aber sehr wichtig und wird auch von anderen Autoren entwickelt und das ist so ziemlich prägnant tatsächlich dargestellt. Sind Sie damit einverstanden? Sind Sie mit dieser Kritik einverstanden?
Ja, ich weiß, ich tendiere immer so ein bisschen in die humanistische Richtung. Also, es hat schon irgendwo eine sehr, sehr stringente Logik. Es ist im Prinzip das, was man beobachtet. Ja. Also jedem, der irgendwie mal vor dem Fernseher saß, musste es eigentlich einleuchten. Ja. Ja, aber wie gesagt, man muss dabei vom Individuum ausgehen, vom Menschen ausgehen. Ansonsten ist die Kritik natürlich hinfällig. Wenn man irgendwie sich auf anderen Wegen dem nähert, dann kann man es nicht kritisieren. Hm.
Aber da so eine Perspektive eher stimmen Sie zu.
Ja, würde ich schon sagen.
Gibt es ja noch Reaktionen? Wer stimmt zu und wer hat sich? Wer will das Fernsehen verteidigen? Gibt es Verteidiger, Verächter des Fernsehens unter uns oder auch Verteidiger des Fernsehens?
Ja, ich würde sagen, es ist schon ziemlich deutlich, dass die Position eine ist, die direkt nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Und was am meisten auffällt, ist seine Metaperspektive. Also er ist der, der über allen Wassern schwebt und beurteilen kann, wie ist die Welt. Und das ist so, und das ist so, und das ist so. Und als ganz oberflächlichen Angriffspunkt wäre festzumachen, er beschreibt nie, wann dieser endgültige Sprung passiert. Er sagt immer, es ist früher und es ist schlecht, also in Spenglerscher Manier. Und er hat eine sehr begrenzte Selbstreflexion. Das jetzt nicht als Kritikpunkt, aber einfach als einen systematischen Punkt innerhalb dieser Position. Diese Position funktioniert nur, wenn man diese Selbstreflexion systematisch eben beschränkt.
Na gut, das ist die Einführung des Fernsehens wahrscheinlich ist dieser Punkt.
Ja, aber zum Beispiel das Kino war schon nicht so schlimm, da gehen wir noch gemeinsam. Und das sind Grenzen, die deutliche Setzungen bedürfen. Das ist nicht unmittelbar einleuchtend.
Also ich habe mich vor 5 Jahren von meinem Fernseher getrennt und ich merke, dass ich zu den Leuten gehöre, die nicht mehr so viel mitreden können, ja, weil ich oft einfach nicht weiß, was im Fernsehen läuft.
Ich kann mich auch erinnern, als ich ein kleiner Bub war, durfte ich zu Hause viele Sendungen nicht anschauen und darüber ging das Gespräch in der Schule teilweise, also nicht besonders anspruchsvoll, aber hast du das gesehen und ja. In dieser und jener Sendung, also es gab auch einen Diskurs über das Fernsehen.
Das ist auch so ein Umkehreffekt, der da stattgefunden hat.
Also ich denke auch, der Erfolg vieler Sendungen begründet sich ja nicht, dass ganz viele Leute sich das angucken, sondern dass eben ein Gespräch darüber entsteht. Das Big Brother zum Beispiel entstand ja hauptsächlich eigentlich außerhalb des Fernsehens, in diesen Diskussionen und was weiß ich alles. Und auch diese Soap-Gemeinden, die halt regelmäßig Soaps gucken, die sind halt eben auch, also eben nicht allein damit. Also das heißt, man hat dann noch ein Magazin, das man lesen kann und man kann sich darüber austauschen. Also, und das ist eigentlich das, was dann so einen wirklichen Erfolg und Bekanntheitsgrad so einer Sendung begründet.
Ja, aber messbar ist es ja nur in der Einschaltquote. Also.
Ja, man könnte sich ja auch mal Statistiken darüber führen, wie viel, also jetzt im Prinzip im Internet, wie viele Chatgruppen es darüber gibt oder wie viele Artikel darüber geschrieben werden oder so.
Wobei ich nur sagen würde, dass man redet über Internet eigentlich mehr, als man das Internet tatsächlich benutzt. Ja, man sozusagen die ganze Gerede, und da stimme ich Ihnen zu, die ganze Gerede und die ganze Diskurs, oder wie auch immer man das bezeichnet, über Internet, hat diesem Internet früher, als eine akademische Angelegenheit war, eine unglaubliche Karriere beschert, ja, in unseren Medien. Und das ist ja auch richtig. Aber es gibt ja hier so eine gewisse Kritik, ja. Eine grundsätzliche Kritik am Fernsehen, ich glaube, der wiederholt in verschiedenen Varianten.
Ja.
Eine Figur im Grunde sagt, sozusagen, wir kriegen nur die Kopien und nicht die Ereignisse, oder wir kriegen nur Abbildung. Ja, das ist die grundsätzliche Kritik.
Und aber an der Stelle, wo er eben das auf eine sehr menschliche Ebene ausdrückt, seine Kritik, ja, wählt er Utopos. Ja, also eigentlich auch wieder ein Unort, wo keine Welt existiert. Ja? Also das Traumland führt er an.
Ja, aber die Frage ist eben halt, diese Unterscheidung, zunächst einmal diese Unterscheidung zwischen Urbild und Abbild oder eigentlichem Bild oder eigentlichem Ereignis und dann Kopie und so weiter, ist diese Unterscheidung überhaupt so definitiv und so offensichtlich und so operational auch, ja, dass man ohne weiteres damit sozusagen umgehen kann und operieren kann, um eine Kritik überhaupt auszuüben. Ja, das ist zunächst einmal die Frage, ob diese Unterscheidung scheint ihm irgendwie so quasi selbstverständlich zu sein und unmittelbar überzeugend. Und so fragt man sich, ist das tatsächlich so? Ja. Und ist sie dermaßen deutlich und offensichtlich, dass die als Grundlage und operatives Mittel für die Kritik überhaupt für einen Diskurs dienen kann, zunächst einmal.
Ja, wie gesagt, er kommt ja aus dieser humanistischen Tradition, sein Vater war ein ganz großer Humanist. Und ich glaube, da er geht schon irgendwo von der Wirklichkeit aus, die wirklich ist. Also ganz ontologisch.
Ja, das bestreite ich nicht, aber zum Beispiel, man sieht ja, man ist ja halt, ich weiß nicht, im Wald, ja, und sieht halt diesen Wald, geht ja dahin spazieren. Das ist ein Bild. Dann sieht man dieses Wald zum Beispiel, diesen Wald im Fernsehen. Na gut, man kann sagen, ist das Bild, das man im Fernsehen sieht, Abbildung des Bildes des Waldes, das sich als Bild des Waldes fälschlicherweise angibt? Das ist eine Analyse, die zum Beispiel, jetzt unabhängig davon, was man, aus welcher Perspektive man spricht, auch anfechtbar ist. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Wald im Fernsehen nicht finden. Man kann aber das Fernsehbild im Wald auch nicht finden. Ja, in diesem Sinne kann man behaupten, dass das Fernsehbild als Bild ist genauso originär wie der Wald. Ja? Zum Beispiel. Und zwar in der Erfahrung verankert. Ja, Erfahrung des Fernsehschauens ist auch eine Erfahrung, eine menschliche Erfahrung, eine primäre Erfahrung. Ja? Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das Fernsehen uns also die Überzeugung vermitteln will, dass wir uns tatsächlich im Wald befinden. Ja? Es gibt diese Art der Lüge auch nicht so besonders. Ja? Man weiß schon, dass man vor dem Fernseher sitzt. Also irgendwie ist das eine Wahrheit, die man sich zugestehen muss. Ja? Man kommt nicht umhin. Das verbirgt sich sozusagen nicht, das ist kein Traum. Ja, man sieht, dass es ein kleines Format ist und man unterhält darüber. Und Bildqualität ist auch nicht so besonders berauschend. Ja, und so. Das heißt, man sieht schon zwei unterschiedliche Bilder. Ein Bild des Waldes, wenn man spazieren geht, und das Bild des Waldes im Fernsehen. Nun kann man zum Beispiel sagen, beide Bilder sind gleich originär. Sind auch sehr unterschiedlich. Und die Idee, dass das eine Bild das andere Bild ersetzt, negiert, kopiert, als Matrix, ich weiß es nicht, ist das so? Es ist eine Art, die Dinge zu sehen, aber ist es eine zwingende Art?
Naja, aber der Fernseher hat ja, die Mattscheibe hat ja eine andere mediale Oberfläche als der Wald und kann halt die Gestalt so verändern, dass immer neue Vorstellungen entstehen.
Ja, aber die zeigt es sich als auch Fernsehbilder. Ja. Zum Beispiel, es gibt so eine Mode, ja, ich war, gab es ja, die Bilder zu malen, sodass sie wie Fernsehbilder aussehen. Ja. Also Bild zum, mal zum Beispiel ein Bild, das heißt, wie ein Fernsehbild aussieht, zeigt man schon darin, dass man sehr wohl, zum Beispiel als Künstler, aber auch als normaler Mensch, unterscheiden kann zwischen Bildqualität des Fernsehens und dem Bild des Waldes auf eine realistische, im Sinne der realistischen und naturalistischen Malerei des 19. Jahrhunderts zum Beispiel. Das heißt, wir können, und zwar aus der gleichen humanistischen Perspektive zunächst einmal, ja, wir können zum Beispiel so denken, dass wir sagen, ein Bild, also Fernsehbild, ersetzt das Original gar nicht, sondern ist ein Original. Es ist ein Original-Fernsehbild. Ja, so wie man sagen kann, es ist Original Coca-Cola, ja, und it is a real thing. Ja. It is a real thing, weil es eben Coca-Cola ist. Ja. Es ersetzt nichts. Ja, sehen Sie, das Problem ist, dass ihr daran glaubt, dass das Fernsehbild andere Bilder ersetzt. Das Fernsehbild ist aber ein Bild unter vielen anderen. Ja, hat seine eigene Bildqualität, ist erkennbar, situiert in der Wirklichkeit, also in bestimmten Rahmen, in bestimmten, kann man einschalten, ausschalten. Ja. Und in diesem Sinn ist als Fernsehbild auch original.
Ja, aber er geht davon aus, dass diese Analyse eben nicht mehr möglich ist, weil das durch die Omnipräsenz des Fernsehbildes praktisch alle anderen Bilder in den Hintergrund gedrängt werden. So habe ich das verstanden.
Ja, das ist vielleicht wahr, aber oder nicht wahr, ja, das ist egal. Das ist so eine soziologische, ob es Übertragung ist oder nicht, das ist dahingestellt. Trotzdem, wenn man mit Fernsehbildern arbeitet, weiß man, dass die Fernsehbilder, auch wenn man damit ausschließlich arbeitet, weiß man, dass die Fernsehbilder keine Bilder des Spaziergangs sind. Man weiß es nach wie vor. Zum Beispiel, ich war nie in meinem Leben in einem Disco. Ich habe aber sehr oft Discos gesehen, im Fernsehen oder im Kino. Ja. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich zu heiß ist. Und ich mag, wenn es so dicke Luft und heiß und viele rauchen, da wird mir sofort schlecht. Vielleicht ist es nicht der Fall. Ja. Ich gehe da nicht dahin, weil ich diese Erfahrung in meinem Leben gemacht habe und es ist sofort schlecht. Und ich muss da auf der frischen Luft. Aber ich weiß, dass es sozusagen mit einem gewissen Skeptizismus diese Bilder der Disco im Fernsehen betrachte. Ich weiß, dass es ein China-Bilder sind, wahrscheinlich sieht in diesem Fall anders aus. Ja. Ich habe es nicht ausprobiert aus Angst, ja. Dass mir schlecht wird. Ja. Aber man verdrängt das, man tut das nicht, aber man weiß, dass es anders ist, ja, dass anders sein könnte. Ja. Man weiß auch zum Beispiel, dass die Bilder von Afrika, die man im Fernsehen bekommt, wahrscheinlich von Afrika unterscheiden. Wenn man zum Beispiel nach Afrika fährt, beginnt man sich zu impfen. Ja. Wenn man vom Fernsehen sitzt, tut man das nicht. Stimmt, wenn man so naiv wäre, dass man sagen würde, das, was ich sehe, nehme ich für die Wirklichkeit, hätte man sich geimpft. Ja? Wenn man afrikanische Bilder sieht. Man tut das aber nicht. Das heißt, man unterscheidet wohl. Ja? Und so, auch wenn man Afrika nicht gesehen hat, unterscheidet man es trotzdem. Und so stelle ich mich zunächst einmal in Bezug auf diese Überlegungen nicht nur die Frage, nicht nur das, was Baudrillard sagt. Baudrillard und diese Theoretiker würde sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Original und Kopie, weil Original erkennen wir nach den Kriterien der Originalität. Die Kriterien der Originalität wiederholen sich und in diesem Sinne ist die Originalität von Anfang an eine Kopie. Und in diesem Sinne können wir Original von Kopie nicht unterscheiden, und zwar grundsätzlich nicht. Das ist übrigens auch keine so dumme Überlegung. Allerdings wir können auch genauso gut in eine andere Richtung gehen und sagen, in den Fernsehbildern sind original. Das alles dreht sich um die Frage der Differenzen und Identitäten. Ja. Das heißt, nehme ich tatsächlich an, wenn ich Afrika sehe auf Fernsehen, Afrika ist so, wie es mir gezeigt ist. Also glaube ich an diese Identität. Ich gehe davon aus, dass der Zuschauer, sozusagen naiver Zuschauer, es glaubt. Ich weiß es nicht. Ich meine, ist es nicht die Naivität des Kritikers, zu denken, dass es so etwas wie ein naiver Zuschauer ist? Ja. Hat er diesen naiven Zuschauer unter seinen Bekannten? Alte Damen, amerikanische Damen, ich weiß es nicht. Ich habe mit ihm nicht gesprochen. Ja. Die alte amerikanische Damen, die ich getroffen habe, die waren ziemlich schlau. Ich weiß es nicht. Ja. Sie sagen, er sagt aus einer menschlichen Perspektive. Jetzt frage ich mich zunächst einmal, wie er diesen Menschen konstruiert. Was ist dieser Mensch? Was sind die anthropologischen Charakteristiken dieses Menschen? Dieser Mensch ist ja dermaßen gläubig und dermaßen naiv, dass er wirklich unfähig ist, festzustellen, dass er nicht im Wald ist, sondern von dem Fernsehen. Und beginnt sich von der Afrika-Bilder zu impfen oder so. Ich weiß es nicht, ich habe diese Menschen nicht getroffen, vielleicht gibt es die. Allerdings muss man schon sagen, wenn es eine Menschenperspektive ist, ist es eine bestimmte Menschenperspektive, es ist keine universale. Und geht ein bisschen aus dieser adornitisch-heideggerianischen Tradition. Ja. Das heißt, die Menschheit ist halt so, wir sind aber halt anders. Ja. Wir wissen schon, wo es lang geht und jetzt erklären wir es. Diese allgemeine anthropologische Voraussetzungen, ja, in Bezug auf darauf, was die Menschen sind, was sie glauben, was sie nicht glauben, sind anfechtbar. Ich würde nicht sagen, dass sie falsch sind und so, aber sie sind nicht so sicher. So würde ich sagen, dass diese Analyse zunächst einmal für mich zwei Momente der Unsicherheit und alle analogen Analysen. Erstens, die Unterscheidung zwischen Original und Kopie ist nicht gesichert, und zwar auf beiden Seiten. Man kann Kopie als Original sehen, man kann Original als Kopie sehen. Man kann sagen, die Kriterien der Originalität sind an sich nicht original. Man kann sagen, die Kopie hat immer eine andere Qualität als Original und wird als solche auch als Original für uns erkannt. Zweite Möglichkeit ist, man kann die anthropologischen Konstanten oder die anthropologischen Charakteristiken des Menschenbildes sind auch unsicher. Es gibt keine verlässlichen Quellen, die uns sagen, dass die Menschen diesen Bildern wirklich glauben und wirklich das eine für das andere. Zwar sind es zwei Punkte, die für mich problematisch sind auf den ersten Blick bei der Analyse. Auf den zweiten Blick würde ich aber in eine andere Richtung gehen, ja, in der weiteren Analyse. Und zwar, ich würde jetzt mich nicht die Frage stellen, welche theoretische Voraussetzungen für seine Analyse, also neutrale theoretische Voraussetzungen, macht, sondern ich würde eher mich fragen, woher kommt dieser anklagende Ton? Das heißt, im Namen von welcher Kraft wird die Anklage erhoben oder welches Prinzip? Woher kommt die Wertung überhaupt? Ja, es gibt sozusagen eine gewisse theoretische Grundlage, theoretischen Rahmen, und das sind zwei Unsicherheiten auf der theoretischen Ebene, also der Ebene der Deskription. Und jetzt frage ich mich, wo kommt die Wertung her? Warum alles zugegeben? Sagen wir, gehen wir zurück und stimmen da allen zu, dass die Menschen das nicht glauben, dass sie das verwechseln, das heißt nicht. Warum ist das ja auch schlecht? Weil die Schlechtigkeit des Ganzen, das auch intensiviert wird, folgt aus diesen theoretischen überlegen wir als solche nicht notwendig. Ja. Und wenn man sagt, warum ist das schlecht, dann die Antwort ist ganz klar, wenn man das sozusagen verfolgt, seine Strategie. Für ihn ist die Passivität im Wesentlichen schlecht und Aktivität im Wesentlichen gut. Er hat sozusagen eine sportlich so positive Auffassung von Menschen, ja, wenn man schon mit Menschen begeht. Also der Mensch, der viel geht, viel agiert, weitergeht, sich bewegt, bis zum Bild geht, sozusagen, von der Straße weg, ja, irgendwo in den Wald, ja. So ein sportlicher, aktiver, unternehmungslustiger, energischer Mensch. Richtiger Mensch der Neuzeit. Ja, das so immer auf die Entdeckungen gehen ist und so. Der ist gut. Und der, der so gebannt ja in seinem Kämmerlein, in seinem Zimmer her, von der Glotze sitzt, ganz passiv, ja, Stunde nach Stunde und noch betrachtet, ja, und so durchschlägt. Ja? Also aktive Bewegung ist gut, passive Kontemplation ist schlecht. Na gut, geht man bis zu Plato zurück, ja? Dann sagt der Plato, der einzige Lebensweg, der sich lohnt, das ist der Weg der reinen Kontemplation. Ja, der Vita Contemplativa war jahrtausende lang ein Ziel der menschlichen Existenz gewesen. Ja? Die Besten gingen in den Kloster, ja? Und betrieben die Betrachtung der Visionen, die ihnen Gott geschickt hat, zum Beispiel, und Gott als Fernseher, ja, also auf dem gleichen Weg. Und zwar auch im stillen Kämmerlein. Ja. Und dann irgendwann bricht das ganze Geschichte, sagen wir im 17. 18. Jahrhundert, und die Menschen plötzlich beginnen wieder aktiver zu präferieren im Vergleich zu wieder kontemplativer. Also wenn zum Beispiel jemand vor der Glotze sitzt die ganze Zeit und man sagt, es ist schlecht, dann frage ich mich, warum ist es eigentlich schlecht? Dass er zu lange sitzt oder zu wenig? Sagen wir so, wenn jemand zum Beispiel sagen würde, ich will das sehen und ich verzichte auf alles, auf Spaziergang, auf die Arbeit, auf das Essen, und bei Betrachtung des Fernsehens effektiv stirbt in der Ekstase. Ja? Würden wir nicht sagen, er hat das Ziel jeder religiösen Ekstase erfüllt? Ja? Würden wir nicht sagen, er ist in Vita Contemplativa aufgegangen und wäre es für uns nicht der Märtyrer? Ja? Ja, also, wo das Problem dieser Leute, dass sie zu wenig sehen oder zu viel?
Ich glaube, Anders würde in diesem Punkt sogar zustimmen. Er würde sagen, ja, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen passiv sein und kontemplativ sein. Und in der Kontemplation würde wahrscheinlich auch für ihn ein aktives Moment noch mit drin liegen.
Das geht ja nicht nur um die physische Bewegung.
Aber gleichzeitig, also das löst dieses Problem nicht.
Ja, auf den ersten Blick ist das so. Aber sehen Sie, geht man ein bisschen weiter, man merkt, dass es so einfach nicht ist, ja? Weil diese ganzen Argumente und in dieser ganzen Form, und zwar Wort für Wort, sind abgeschrieben von der aktivistischen neo-hegelianischen Kritik an die Religion der 20er, 30er, 40er Jahre des 19. Jahrhunderts. Also dass der Mensch, statt irgendwo zu gehen und sich zu entwickeln, ist ja und so, ist ja passiv, glaubt an das, was die Kirche und Gott ihm sozusagen geschickt hat und so weiter und so fort. Der Unterschied zwischen Kontemplation und passiver Betrachtung des Fernsehens ist ein bisschen vom Typ der Unterscheidung zwischen Originalwald und abgebildetem Wald. Ja. Das heißt, es scheint, ja, das ist so wie zum Beispiel der Unterschied zwischen Spion und Kundschafter, ja, oder Volk und Publikum, ja, so wie der Hitler gesagt hat, ich bin für das Volk, aber gegen das Publikum. Ja. Das heißt, man nimmt zwei Worte, die das Gleiche bezeichnen, und sagt, ich bin sozusagen für die gute Variante gegen die schlechte Variante. Aber wie kann man das unterscheiden? Wenn man passiv sitzt in seiner Klosterzelle und die göttliche Vision betrachtet, wie kann man das effektiv unterscheiden von dem Mensch, der vor der Glotze sitzt? Ja, das kann man zwar werten, wenn man die Inhalte betrachtet. Man kann sagen, die göttliche Vision ist besser. Aber von der Pose her gibt es im Grunde keinen Unterschied von der Haltung. Und das bezeugt auch die Tatsache, dass die Religionskritik im 19. Jahrhundert sich in keinem Zug unterscheidet von der Fernsehkritik im 20. Jahrhundert. Wenn man Günther Anders liest, das ist genauso, wenn man Feuerbach liest. Oder wenn man Leo Strauss liest. Das ist eins zu eins die gleiche Argument.
Ja, aber der Unterschied ist ja, dass es durch eine Krücke passiert. Also diese göttliche Message oder so, die wird ja durch eine Krücke übertragen sozusagen. Und wahrscheinlich hat er den Ansatz, dass der Mensch das schon ganz ohne Erweiterung irgendwie auf die Reihe kriegt.
Aber das war nicht der Fall. Die Offenbarung, die Kirche, diese Krankheiten, die Tempel, die Kloster.
Ja, aber das sind ja vielleicht sind das aber alles schon praktisch.
Das sind alles technische Geräte.
Ja, aber vielleicht ist es alles auch gar nicht richtig. Also
Das ist schon klar. Ja, das ist schon klar. Ich sage nicht, dass es richtig war oder nicht richtig. Ja, ich sage nicht, ob die Kritik stimmt oder nicht stimmt. Ich sage nur, dass es gibt eine Analogie, eine Homologie, praktisch eine Identität zwischen der anklagenden, wertenden Kritik des Fernsehens im 20. Jahrhundert und Religionskritik im 19. Jahrhundert, und zwar auch verstanden als technisch mediale Kritik, das heißt die Kritik der Medialität der Kirche und Medialität Gottes. Ja, was der Gott sich offenbart auch im Tempel, im Gebet, im Text, im Bild und so weiter. Und genauso kann man sagen, die alle verfälschen Gott, ja, die alle führen in die Irre und so weiter. Wir kommen nicht zum Urbild. Ja. Wir sollen zum Urbild kommen durch unsere Aktivität. Ja, stattdessen sitzen wir da im Kloster und gehen nicht weiter. Das war die Kritik, die eins zu eins identisch ist mit dem, der früher kam. Und ich sage nicht, diese Kritik ist gut, oder ich sage nicht, die Kritik ist nicht richtig. Ich möchte zunächst einmal diese einfach hundertprozentige Analogie feststellen. Und dann sagen, dass es doch mit einer gewissen Wertung verbunden ist. Das heißt, wir haben eine sehr interessante Situation tatsächlich im 20. Jahrhundert. Im ganzen 19. Jahrhundert, das war der Kampf gegen die Passivität, ideologisch gesehen. Ja. Vitalität von Nietzsche und Aktivität von Hegel erstens angefangen. Und dann Marx, die Produktionsprozesse und das Begehren bei Freud. Es werden ständig passive, kontemplative Einstellungen abgelöst durch die aktive, entweder rational gesteuerte oder irrationale gesteuerte, aber auf jeden Fall aktive Vorgänge. Also entweder aktiv zu Übermensch werden, ja, aktiv Kommunismus aufzubauen, aktiv seine Mutter sozusagen zu wollen. Und was, ja, alles aktiv, 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 aktiv. Und gerade auf der Welle dieser Aktivität, wo sozusagen eine ganze passive Einstellung, kontemplative Einstellung, völlig diskreditiert das philosophische Kultur gesehen, kommen Film und Fernsehen, ja, als Mittel der Massenkontemplation. Die Massen beginnen kontemplativ zu werden in dem Moment, in dem die Elite der Sprache des Aktivismus, politischen, wirtschaftlichen, erotischen und so weiter Aktivismus verfehlt. Und so, wir haben eine merkwürdige Verschiebung. Ich sage nicht, wer recht hat oder nicht, ja, mich interessieren nur strukturelle Verschiebungen. Wo jahrhundertelang die Elite immer den Weg der Kontemplation gegangen ist und das Volk dafür verachtet hat, dass das Volk immer etwas tut. Ja, es war sozusagen eigentlich verboten, dem Aristokraten etwas zu tun. Ja. Das war unter seiner Würde. Plötzlich hat er sich umgeschlagen im 19. Jahrhundert und jetzt wird die große Masse angeklagt, dass sie zu viel schaut, zu passiv sie verhält, zu viel vergnügt, zu viel vor der Glotze sitzt. Wobei der politische Aktivismus, wirtschaftlicher Aktivismus und sonstiger Aktivismus eigentlich jetzt in der Hände der Elite ist. Die Elite ist militant. Ja, eigentlich diese französische Le Militant, ja, 20. Jahrhundert, die ist aktivistisch. Ja, der elitäre Mensch ist aktiv, kämpft gegen die Vernichtung der Robben in Antarktis oder Arktis oder wo sie sich da befinden. Wobei der passive Mensch aus dem Volke Musikantenstarre sozusagen genießt. Ja. Kontemplativ. Ja. Geht sozusagen aus sich selbst oder so und nicht raus. Wir haben eine merkwürdige Umwertung der Werte tatsächlich hier, wie ich schon gesagt habe. Sozusagen plötzlich das Aktive wird als elitär empfunden und das Passiv-Kontemplative als Massenkonsum und als etwas Niedriges. Ich will nicht einfach diese Wertungen relativieren. Ich will einfach sagen, dass einmal es anders war. Dass diese Zuschreibungen, aktiv, passiv, kontemplativ, militant und so weiter, dass die sich ändern und dass es im Grunde die gleiche Elite ist, die es plötzlich, der früher die ganze Zeit kontemplativ war, ist plötzlich aktiv geworden ist. Und das ist das gleiche Volk, das früher immer als zu aktiv verachtet wird, jetzt wird als zu passiv verachtet. Ja. Das große Thema der ganzen volksverachtenden Literatur im 20. Jahrhundert ist, wie passiv das Volk. Ja. Das Volk geht nicht in die Revolution, lässt sich nicht auf die Barrikaden nehmen, kämpft gegen nichts, ja, ist nicht kritisch. Ja. Kritik ist auch eine Aktivität. Ja. Der frühere Intellektuelle war derjenige, der kontemplativ war. Heute muss er kritisch sein, muss angreifen, einmischen, jetzt sich einbringen, ja, gehen um die Missstände des Gesellschaftslebens. Und das sind eben die gleiche Elite, ja, die gleiche Elite, die sich jetzt abgrenzt und definiert durch die Aktivität, die früher sich durch die Kontemplation abgegrenzt hat. Und sicherlich kann man sagen, früher war es die richtige Kontemplation, die wir betrieben haben. Und heute ist es die falsche, vor der Glotze sitzen, die Massen betrieben. Ja? Und früher war es keine richtige Aktivität, weil sie war im System eingebunden. Und heute ist es unsere Aktivität, ist die richtige, weil sie gegen das System gerichtet ist. Und so weiter. Also diese alle Erklärungen kennen wir. Nur, man fragt sich eben, ja, und gerade diese Damen, die naiv glauben, daran, was an diesem Fernsehen gezeigt wird, die zeigen, dass diese Kontemplation eigentlich authentisch ist. Ist authentisch. Die realisieren das platonische Ideal eigentlich.
Was mich noch interessieren würde, wo ist denn innerhalb dieser Dualität diese Dame, die da auch angesprochen wird im Text, die sich durch Schönheitsoperationen dem Bild angleicht? Ist die jetzt aktiv oder passiv?
Naja, gut. Das ist jetzt, sicherlich eine andere Frage. Ja. Das ist die Frage, der sozusagen, es ist die Spaltung zwischen zwei Arten der Aktivität, die für die Elite generell typisch ist. Ja? Das ist sozusagen systemtragende Manipulativität auf der einen Seite und Aktivität verstanden als eine Innovation und ein Kampf gegen etwas und so weiter. Wenn man also mit einem Idealbild, ja, wenn das Schönheitsbild konferenziert ist, das herrscht. Man kann zweierlei vorgehen. Man kann entweder sich anpassen und dann durch diese Anpassung allerdings nicht zu Konsumenten werden, sondern zu aktiven Manipulator der Masse, indem man sozusagen Teil des Systems wird und aktiv auf die Massenbewusstsein wirkt. Zweite Möglichkeit ist, gegen dieses Schönheitsideal zu kämpfen und stattdessen ein anderes durchzusetzen. Ja? Das heißt, eine Frau entweder kann ihr Gesicht anpassen oder sagen, ich bin schöner als die. Ja, und auch die Bevölkerung dazu bringen, das wirklich zu glauben. Wir haben beide Strategien oft erlebt. Ja. Wir haben erlebt, als die Frauen, die wie Barbara Streisand, ja, die nach den üblichen Kriterien nicht schön aussehen, trotzdem sich durchgesetzt haben und durchgesetzt haben eben durch die Differenz und durch die Behauptung, ich habe eine andere Qualität, weil ich eben anders aussehe. Durch den Kampf sozusagen gegen die Schablone. Und wir haben andere, die sich der Schablone angepasst haben, wie Marilyn Monroe, und waren dadurch dann da. Und so guckt man in die früheren Zeiten, da war es genauso. Ja? Man kann entweder aufsteigen in die Bürokratie und die Normen erfüllen und dann an die Macht kommen und etwas Eigenes machen. Man geht diesen Weg, Ochsentour, ja. Oder man geht in die Opposition und versucht, sich gegen das System durchzusetzen. Das sind so zwei Varianten des elitären Verhaltens. Beide sind aktiv, beiden zielen auf die Macht Erring und Erhalt und beide verachten das Volk. Die eine, einige zynisch, ja, weil das Volk sozusagen manipulierbare Masse ist, und die zweiten, was das Volk sie nicht versteht und nicht unterstützt und gegen die Oppression nicht kämpft, ja, bis sie selber auf die Macht gekommen sind. Ja, dann ändert sich das. Also das sind sozusagen das Verhalten der Eliten in Bezug auf das System.
Also es wird ja kolportiert, dass der Sokrates ein ziemlich hässlicher Vogel gewesen sein soll. Ja?
Ja, selbstverständlich ist das so. Ja, selbstverständlich. Aber er hat sich sozusagen letztendlich durchgesetzt. Mhm. Ja? Letztendlich durchgesetzt, und Plato hat die offizielle Akademie sozusagen gegründet und auch geleitet. Ja, und so. Wir haben also wir haben sowohl wie auch. Ja. Es ist interessant übrigens jetzt zu lesen, die Memoiren von den Leuten, die Perestroika in Russland gemacht haben. Ja. Diese Jakovlev und Gorbatschow und so weiter. Die haben alle zunächst einmal die Dissidentenideale geteilt und dann haben sie gesagt, zunächst einmal Macht und dann für die Veränderung. Ja. Die haben diese Karriere gemacht, um das einzuführen, weil das sozusagen von außen des Systems einfach nicht funktioniert. Man wählt also unterschiedliche Wege. Aber elitäre Wege sind in unserer Zeit immer die Wege der Aktivität. Und die Masse wird so oder so als Manipuliermasse oder aktivierbar oder wenig aktivierbare Masse. Also entweder verstanden als Objekt der Manipulation oder Objekt der Aktivierung. Und scheint passiv zu sein. Ja, die Massen scheinen passiv zu sein. Und ich sage, das ist eine ziemliche Veränderung in Bezug auf die frühere Zeit, wo die Massen immer schienen, eben, das war Working Class, ja, das waren eben die Menschen, die gearbeitet haben und deswegen keine Muße haben, keine Zeit haben zur Verfügung, um kontemplativ sich zu entwickeln, sich innerlich zu entwickeln. Ja? Sozusagen die Massen waren zu einer ruhigen, unbeweglichen Leben nicht fähig und deswegen konnten sie Gedanken und Bilder nicht entwickeln. Ja? Das war früher. Das hat sich geändert. Gerade die Elite interessiert sich nicht an Bilder und interessiert sich nur an der Aktivität. Ja, sie müssen weitergehen, etwas tun, etwas verändern.
Aber findet nicht nochmal eine Umwertung statt, wo es das sogenannte Interaktive gibt? Ja,
ja, aber die Interaktive, die gehen in der Interaktivität auf. Ja. Mhm. Das heißt, wer interaktiv ist, das spielt ein vorgegebenes Spiel letztendlich. Ja. Das heißt, ist, wenn man schon will, am wenigsten aktiv. Ja, aktiv ist derjenige, der das alles sprengt. Und, ja, so. Und aktiv ist sozusagen, ist einzig interaktiv.
Ja, aber dann gibt es ja unterschiedliche Qualitäten der Bewegung.
Naja, wovon die Elite träumt, ist eine Bewegung, die die vorgegebenen Normen entweder dermaßen erfüllt, dass sie manipulierbar geworden sind, oder die diese Normen transzendiert und verändert. Es gibt aber verschiedene Varianten der normerfüllenden Aktivität, und diese normerfüllende Aktivität ist im Grunde mit der Passivität gleichgesetzt. Also in unserer Zivilisation sagen wir, so könnte auch Maschine vorgehen, so könnte auch ein Roboter vorgehen. Dazu braucht man keinen Menschen. Ja? Den Menschen braucht man dazu, etwas zu verändern. Eine gewisse Norm zu erfüllen, dazu braucht man keinen Menschen. Dazu genügt letztendlich so tendenziell gesehen die Maschine, ja, in unserer Zivilisation. Und da sagen wir, dass die Normerfüllung ist so, normerfüllende Aktivität ist so gut wie die Passivität. Also, und die Masse ist eben, das ist der Mensch, der den ganzen Abend vor der Glotze sitzt und dann zur Arbeit kommt und das tut, was ihm gesagt wird, und da kommt, ja, der ist in beiden Richtungen passiv. Und dann kommt der Supermarkt und kauft das was. Ja, ja. Und der Mensch, der Elite, ist derjenige, der nicht in den Supermarkt kommt, sondern zunächst einmal sich informiert, ob zum Beispiel das Essen genmanipuliert ist oder nicht. Ja, und was ist genmanipuliert, das kauft er nicht und klagt den Supermarkt an. Oder zum Beispiel, er beginnt gegen bestimmte Berichterstattung zu kämpfen. Ja, und auch auf seinem Arbeitsplatz will er auch alles verändern. Und so. Das, also der Mensch der Elite ist derjenige, der was auch immer vorfindet, damit unzufrieden ist und will das verändern. Und sagt, das ist nicht das Richtige.
Ist so Veränderung überhaupt möglich?
Veränderung ist immer möglich, ja. Die Frage ist, ob es Veränderung ist. Ja. Also wir fragen uns immer, ob wir unterscheiden uns ständig zwischen emphatischen Begriffen und nicht emphatischen Begriffen, so wie Kontemplation und passive Betrachtung. Ja. Das eine scheint emphatisch zu sein, das andere nicht. Veränderung ist sicherlich möglich. Ja. Aber man fragt sich als Außenbetrachter, als Mensch, der eher zur Kontemplation geneigt ist als zur Aktivität, man fragt sich, haben wir nicht nur mit einer neuen Art Konformismus und Anpassung in Bezug auf die Veränderung zu tun? Ja? Das heißt, ob wir nicht in einer Situation leben, in dem eine gewisse Verschiebung stattgefunden hat. Nämlich früher haben sich die Lebensweisen und die Gesellschaft reproduziert, mehr oder weniger stabil und Identität bewahrt. Ja, und in dieser Situation, wenn die Zivilisation ihre Identität bewahrt, scheint das Denken der Differenz im weitesten Sinne des Wortes, das heißt der Kritik, der Veränderung, des Bruches, der Subversion und so weiter, scheint dieses Denken aktiv zu sein, ja, nonkonformistisch. Ja, man kommt eben und sagt, so geht's nicht weiter. Ja, jetzt machen wir es anders. Und zwar der Mensch tritt als Agent, als Subjekt dieser Veränderung. Wir können aber jetzt behaupten, dass die Welt sich an sich sehr schnell verändert, dass die Maschinen sich verändern, Wirtschaft sich verändert, gesellschaftliche Struktur sich verändert. Und so derjenige, der kommt und sagt, verändern wir das alles, ja, machen wir das alles neu. Im Endeffekt Agent des Kapitals, ja, wenn man will, ist, oder Agent, konformistischer Agent der gesellschaftlichen Ordnung, die eben in dieser Veränderung heutzutage besteht. Und in der Tat, derjenige, der heute kommt und sowas sagt, verändern wir das, so gehen wir unter. Ja? Wir müssen das verändern, damit wir überleben und bessere Profite bekommen oder zumindest die gleichen. Ja, sonst gehen wir in der Konkurrenz unter. Ja, wenn wir uns nicht ständig verändern. Das heißt, die Veränderung, die Aktivität, die Kritik spielen mehr und mehr die Rolle der Anpassung an die Dynamik, also technologisch-politische Dynamik oder wirtschaftliche Dynamik des globalisierten Kapitalismus. Ja. Und das ist der Grund, warum die Kritik als Gestus Und diese militante Gäste, auch militant kritische Gäste, wie sich sozusagen durchschauen in diesem Text, warum das irgendwie heute spontan problematisch zu sein scheint. Ja? Weil wir zu viele Erfahrungen damit gemacht haben, dass diese kritische Gestus einfach der Gestus der Anpassung ist. An die nicht subjekthaft stattfindende, immer schon laufende Veränderung, die ja nicht das Subjekt und nicht den Menschen als Ursprung dieser Veränderung, als treibende Kraft hat, ja? Sondern der Mensch eher schwimmt mit dem Strom, schwimmt mit der Bewegung der Zeit. Wenn er vorgibt, kritisch zu sein und das Denke der Differenz zu praktizieren und so weiter. Das ist merkwürdig eine affirmative Seite bekommen. Und es ist eine relativ neue Entwicklung, würde ich sagen. Aber die ist deutlich für mich.
Warum werden denn die Menschen eigentlich oder die Masse als passiv gesehen, also vor dem Fernseher sitzen? Das ist mir irgendwie gar nicht klar. Weil sie sind ja damit beschäftigt, irgendwie praktisch diese ganzen Bilder irgendwie denen immer hinterher zu rennen, ja? Also dieses kaufen, jenes kaufen, bla bla. Also das ist ja eine Aktivität, wie sie irgendwie schlimmer gar nicht sein könnte im Grunde genommen, ja? Die sind so aktiv, dass sie praktisch nichts anderes mehr machen können.
Ja, weil diese Menschen reproduzieren gewisse immer schon gegebene vorgegebene Lebensweise. Deswegen sind sie als passiv gesehen. Das heißt, als aktiv wird das gesehen, wer etwas verändert, wer irgendwo hingeht, ja, wie wird anders beschreiben, und verändert was. Ja? Aber nicht einfach hinnimmt, in der gleichen Pose sitzt und die gleiche Verhältnisse reproduziert durch sein Verhalten, das persönliche Verhalten generell. Ja. Die Menschen an der Arbeit und zu Hause, auch wenn sie die Dinge kaufen, die kaufen die Dinge, die immer schon da sind. Und reproduzieren das. Na gut, und da kommt der Intellektuelle, da kommt der Mensch der Elite und sagt, warum tun sie das? Ja? Gehen sie lieber in den Wald, gehen sie da, gehen sie in Afrika, machen sie was, verändern sie was und so weiter. Warum sitzen sie einfach da? Warum sind sie so passiv? Warum machen sie immer das Gleiche, auch wenn es geht? Und dann, wenn diese Masse ihn früher gefragt hat, warum müssen wir uns eigentlich bewegen? Da hat eine unverständliche Antwort. Eine unverständliche Antwort gegeben. Hat gesagt, das Wesen ist die Bewegung oder sozusagen das Bild, Urbild ist besser als Kopie. Ja, das versteht kein Mensch. Letztendlich. Oder, ja, solche. Und heute, wenn so ein Managerberater kommt und sagt, gehen Sie und verändern Sie, machen Sie das alles anders. Und dann wird gefragt, warum? Sie hat, weil Sie kein Geld dann kriegen, weil Sie untergehen, weil Ihr Lohn das nicht da sein, weil Sie Arbeit verlieren, weil Ihre Firma kaputt geht. Sie müssen sich ständig verändern, kritisieren, dann überleben Sie erst. Und das ist verständlich. Das ist zwar verständlich, aber nicht die Kritik im früheren Sinne des Wortes, ja, dann wiederum. Ja. Und so ist die Kritik auf der einen Seite effektiv geworden. Überzeugend, zum ersten Mal in der Geschichte ist die Kritik überzeugend. Und scheint gleichzeitig irrelevant, also zumindest nach der Zusammenkette irrelevant zu sein. Relevant zu sein, weil sie im Namen dessen praktiziert wird, was immer schon wieder und immer schon existiert, nämlich diese Bewegung, ja, diese Dynamik des technologischen Kapitals oder technologisch gebunden und technologisch dimensioniert. So würde ich das einschätzen. Und jetzt machen wir eine Pause und wir können dann diskutieren.